Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Herzlich willkommen. Wer sind die wichtigsten Gewinner der Pulitzer-Preise? Die Jurys hatten auf jeden Fall einiges zu tun beim Auswahlprozess.
I want you to know jurors had a wealth of excellent work to review, with more than 1200 journalism entries and thousands of books, to narrow down to just three finalists in each category for the board to select from.
Von mehr als 1200 Einreichungen allein in den journalistischen Kategorien und tausenden Büchern hat die Verwaltungschefin des Pulitzer-Preises, Marjorie Miller, heute Abend gesprochen. Wir erfahren gleich, wer in den wichtigsten Kategorien gewonnen hat. Außerdem in dieser Fazitsendung eine Plakataktion, mit der Künstlerinnen und Künstler für die kommenden Europawahlen in Sachsen werben. Der Briefwechsel zwischen Leni Jachil und Hannah Arendt, die beide Ausnahmegeisteswissenschaftlerinnen waren und die sich in den 60er Jahren über ihre Haltung zum Zionismus zerstritten hatten. Und wir erinnern an Bernard Pivot, der als Journalist und Literaturkritiker Millionen Franzosen zum Lesen gebracht hat. Und das hier ist Jordan McCamper mit I Know. Der Pulitzer-Preis gilt als die höchste Auszeichnung im Journalismus und als die höchste literarische Auszeichnung in den USA. Heute war es wieder soweit. Vor etwa 2 Stunden hat die Bekanntgabe der Preisträger begonnen. Eine Nominierten-Shortlist gibt es vorher nicht. Das ist also jedes Mal eine Überraschung. Dafür ist es dann aber auch ein Auszeichnungsfeuerwerk. Allein 15 journalistische Kategorien gibt es. Für uns hat Antje Passenheim, unsere Korrespondentin in New York, die Bekanntgabe verfolgt. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Als Königskategorie im Journalismus gilt ja die Investigativrecherche. Wer ist da in diesem Jahr ausgezeichnet worden?
Ja, sage ich jetzt mit rauchendem Kopf, weil das wirklich immer ein Feuerwerk ist an Preisen, die da auf einen einprassen. Und in dieser Königskategorie Investigativreportage hat New York Times Reporterin Hannah Dreyer den Preis bekommen. Sie hat das Ausmaß von Migrantenkinderarbeit in den USA beleuchtet, den Preis in der renommierten Kategorie Dienst an der Öffentlichkeit, den hat ein Team des Recherchenetzwerks ProPublica bekommen. Die Journalisten haben aufgedeckt, wie eine Handvoll Milliardäre Richter des obersten US-Gerichtshofs mit Reisen und anderen schönen Dingen bestochen haben. Und diese Berichte haben dazu geführt, dass der oberste Gerichtshof sich einen Verhaltenskodex gegeben hat.
Gibt es noch eine andere journalistische Arbeit, die gewürdigt wurde und die hervorsticht unter all den vielen Ausgezeichneten?
Im Fokus stand vor allem auch die Berichterstattung natürlich über den Hamas-Terror vom 7. Oktober und den folgenden Krieg von Israel im Gazastreifen. Und da ist zum Beispiel für ihre weitreichende und aufschlussreiche Berichterstattung die New York Times ausgezeichnet worden. Im Bereich Breaking News Fotografie hat auch dann die Nachrichtenagentur Reuters für ihre Berichterstattung ebenfalls zum Gazakrieg einen Preis bekommen. Die Fotoreporter von Reuters, die hätten den Anschlag und sie hätten auch die ersten Wochen von Israels Angriff auf Gaza mit, so hieß es, dringlicher wie ungefilterter Berichterstattung dokumentiert. Dafür haben sie den Pulitzer-Preis bekommen. Und dann gab es noch einen Sonderpreis, auch für die Journalistinnen und Journalisten, die von vor Ort über den Gazakrieg berichten. Die Jury ehrt damit die mutige Arbeit der Medienschaffenden, von denen ja viele ihr Leben auch verloren haben bereits, während sie über die Situation palästinensischer Zivilisten und über die Situation von den Helfern berichtet haben.
Dann kommen wir zur Literatur. Wer hat da gewonnen?
Da hat Jane Ann Phillips mit Nightwatch den Pulitzer-Preis für Belletristik gewonnen. In diesem Roman geht es um eine Anstalt in West Virginia in der Zeit nach dem Bürgerkrieg, wo ein schwer verwundeter Unionsveteran und ein 12-jähriges Mädchen und ihre Mutter um ihre Heilung kämpfen. Das Mädchen und ihre Mutter oder die Mutter ist lange von einem Soldaten missbraucht worden. Sie kämpfen gemeinsam um ihre Heilung. Dann ging der Dramapreis an Ebony Booth's Primary Trust über einen Buchladenangestellten, der einen neuen Job, neue Freunde und ein neues Selbstwertgefühl findet und zeigt, wie kleine Taten der Freundlichkeit das Leben eines Menschen verändern und auch bereichern können. Und dann in der Rubrik Nonfiction, da hat Nathan Thrall's A Day in the Life of Abed Salama gewonnen, diesen Pulitzer-Preis, Das ist der Preis für allgemeine Sachbücher. Und Jacqueline Jones erhielt den Geschichtspreis für ihr Buch über schwarze Arbeiter in Boston zur Zeit des Bürgerkriegs.
Bei der Vergabe von Preisen in der Literatur bzw. in der Kulturszene wird seit einiger Zeit ja immer stärker auch über die Diversität der Jury diskutiert. Wie ist denn das Pulitzer-Auswahlgremium zusammengesetzt?
Das ist tatsächlich sehr divers zusammengesetzt mit Leuten aus allen möglichen Publikationen, Stiftungen, Medieninstituten. Da sitzt zum Beispiel die Präsidentin der Columbia University drin, Munish Shafiq, die in Ägypten geboren wurde. Da sitzen andere drin, viele Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, Asiaten, viele Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Medien, das ganze Spektrum durch. Da wird sehr drauf geachtet, nachdem es ja wirklich sehr lange kontrovers auch diskutiert worden sind. Und diese Nominierungsjuroren für die Preise, die werden vom Vorstand für jede Kategorie ernannt und die werden dann gebeten, unabhängig und kollektiv zu urteilen und dann ihre Nominierungen einzureichen. Also achtet das Auswahlgremium sehr stark auf eine große Vielfalt.
Angedockt ist der Pulitzer-Preis ja an die Columbia University, wo momentan die Proteste gegen Israel und gegen den Krieg in Gaza für Schlagzeilen sorgen. Sie haben es in den journalistischen Kategorien gerade schon erwähnt, dass das Thema war. Aber waren die Proteste auch irgendwie Thema bei der Preisverleihung?
Nein, das waren sie nicht. Und das wird auch, das ist alles sehr steril gemacht worden. Also da konnte es gar keine Proteste geben. Auf das Gelände der Columbia University kommt im Moment niemand. Das ist hermetisch abgeriegelt. Und diese Vergabe war eigentlich eine Bekanntgabe im Internet. Die hätte sich jeder von außen streamen können. Und die Vergabe selber und die Auswahl, das ist ja lange passiert, bevor es die Proteste gab. Aber die Columbia University als solche ist im Moment sehr nervös und achtet darauf, alles zu vermeiden, was irgendwie auf einen zu einem Menschenauflauf führen könnte. Und die haben sogar diese Woche die Vergabe der Examen, die große Veranstaltung zum Ende der Examen abgesagt, zur Enttäuschung vieler Studierender.
Antje Passenheim live aus New York über die Gewinner der diesjährigen Pulitzerpreise. Dass der Wahlkampf um die Europawahl auch ein Kampf um demokratische Werte sein würde, das war klar. Aber dass Menschen, die sich politisch engagieren, damit rechnen müssen, von mutmaßlichen Demokratiefeinden krankenhausreif geschlagen zu werden, das ist doch noch einmal eine neue Dimension. Der Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke am Freitagabend in Dresden überschattet ab jetzt den Europawahlkampf. Über die Beweggründe der vermutlich vier Täter ist noch nichts bekannt. Alle sind 17 oder 18 Jahre alt. Und zumindest einer von ihnen soll zum rechten Spektrum gehören, teilte das Landeskriminalamt Sachsen mit. Da scheint eine Plakataktion nötiger denn je. Sie heißt Mach dein Kreuz und wirbt in Sachsen dafür, am 9. Juni wählen zu gehen. Da sind in Sachsen nämlich nicht nur Europawahlen, sondern auch Kommunalwahlen. Zahlreiche KünstlerInnen haben Wahlplakate gestaltet, die man sich ausdrucken kann und dann irgendwo in seinem Umfeld aufhängen kann. Einer, der mitgemacht hat, ist der Maler David Schnell und er ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
34 verschiedene Plakate habe ich gezählt. Jeder Künstler, jede Künstlerin hat das Motto Mach dein Kreuz ganz anders umgesetzt. Ich versuche mal, Ihr Plakat zu beschreiben. Also man sieht, würde ich jetzt so sagen, Dächer einer Stadt aus der Vogelperspektive. Teilweise schieben sich Wolken vor die Dächer und vom Himmel herab fallen Zettel in verschiedener Größe. Und das ganze Bild besteht bis auf die Wolken aus unterschiedlichen geometrischen Formen, also setzt sich aus denen zusammen. Warum haben Sie denn diese Vogelperspektive gewählt?
Mit der Vogelperspektive habe ich versucht, einen Überblick über eine Kleinstadt zu assoziieren. Man schwebt quasi über einer Szenerie, die aber gleichzeitig den Bildraum völlig ausfüllt, sodass man irgendwie auch trotzdem mittendrin ist. Also die Stadt, die ich darstelle, scheint sich in einer Art Transformation oder malerische Auflösung zu befinden. Naturalistisch gesehen könnte man auch eine Art Überschwemmung erkennen. Das könnte man sicher als Unglück oder Gefahr oder Warnung deuten oder eben genau umgekehrt im malerischen Sinn als eine Auflösung von festen Strukturen, als Öffnung. Wie Sie gerade richtig beschrieben haben, segeln vom Himmel geometrische Formen, die ich tatsächlich, also das Bild heißt Flyer, die bei mir tatsächlich als Flugblätter oder eben in diesem Fall durchaus auch als Wahlzettel deutbar sind und womit ich darauf hinweisen will, aufrufen will, an diesem Transformationsprozess der Stadt, an dieser Öffnung teilzuhaben.
Haben Sie auch mal links und rechts geschielt, was Ihre Kolleginnen und Kollegen so gemacht haben? Haben Sie da ein Lieblingsplakat?
Also ich bin natürlich sehr angetan von der Vielfalt, die sich da eröffnet hat. Am Anfang war es halt so, dass wir überlegt haben, okay, wer könnte denn mitmachen? Und irgendwann war es aber so, dass die Künstlerinnen uns eben auch gefragt haben, ob sie mitmachen können und eine sehr große Offenheit bei den Künstlerinnen da war. Lieblingsplakat ist schwierig, weil die Medien ja so unterschiedlich sind und die eben kaum vergleichbar sind, die Plakate. Also ich bin halt irgendwie ziemlich begeistert davon, was für eine Wirkung diese abstrakten Plakate auch ja eröffnen. Also ich denke da zum Beispiel an das Plakat von Franziska Holstein, was eigentlich nur so ein abstrakter Farbverlauf ist, wo sich aber meiner Meinung nach so ein großer Reflexionsraum öffnet. Also eine große Leere, die irgendwie mit Stimmen gefüllt werden will. Oder eben das Plakat von Sebastian Stumpf, das ist ein fotografisches Plakat, wo er quasi durch ein leeres Ortseingangsschild springt, also wie eine Art festgehaltene Performance und wo ich auch die Assoziation habe, dass da eben das Individuum eben diesen Leerraum, diese Lücke füllen muss und das ganz schön wiedergegeben ist.
Werbung dafür, dass man wählen gehen soll, das kennt man ja zum Beispiel aus den USA. Da werben Prominente oft dafür. Aber da ist es ja auch viel schwieriger, sich für die Wahlen zu registrieren. Was sagt das denn aus über unsere Demokratie, dass man jetzt auch bei uns dafür werben muss, einfach nur sein Kreuz zu machen?
Ich denke auf jeden Fall, dass es eben eigentlich eine große Errungenschaft ist, irgendwie die Möglichkeit zu haben, wählen zu gehen. Und tatsächlich ist es natürlich manchmal bedenklich, wie hoch die oder niedrig die Wahlbeteiligungen sind. Also ich glaube, bei der letzten Landtagswahl waren es, glaube ich, 67%. Davor noch weniger, glaube ich. 14, glaube ich, nur 50%. Das ist sicherlich der Politik geschuldet. Aber was uns wichtig ist, ist, dass man eben an der Wahl teilhaben kann und mitbestimmen kann und dass man irgendwie diese Möglichkeit einfach ausnutzen sollte.
Sie haben sich jetzt als Künstler an dieser Aktion beteiligt und Sie sind auch noch Mitglied im Verein Landansicht, der sammelt Spendengelder für Kulturprojekte auf dem Land. Ist das Ihre Art, sich für Demokratie zu engagieren, zu sagen, das ist der Bereich, in dem ich wirken kann?
Wir haben den Landansicht e.V. vor der letzten Landtagswahl gegründet. Wir sind eine Gruppe von Menschen aus dem Kulturbereich hier in Leipzig und wir haben damals gemerkt, dass, ich sag mal, rechte Tendenzen auch, ich sag mal, vor der Kulturpolitik nicht Halt machen. Und wir unterstützen ländliche Initiativen im ländlichen Raum, die sich für Demokratie einsetzen, für Weltoffenheit, für ein Miteinander ohne Rassismus und jegliche Diskriminierung. Und es ist tatsächlich so, dass wir als Künstlerinnen da vollkommen zurücktreten, sondern eben, ich sag mal, das kreative Potenzial, was im ländlichen Raum ist, fördern wollen. Und durch unsere Arbeit haben wir gemerkt, dass es da wahnsinnig viel gibt, also dass es wahnsinnig tolle Initiativen gibt, die alle ehrenamtlich, also großenteils ehrenamtlich arbeiten, denen wir eine möglichst unbürokratische alternative Unterstützung geben wollen und die wir auch einfach sichtbar machen wollen.
Der angegriffene SPD-Politiker Matthias Ecke hat sich heute auf X gemeldet und geschrieben, niemand soll in einer Demokratie fürchten müssen, seine Meinung zu sagen. Das hat er geschrieben und es gehe um alle, die sich aus Leidenschaft engagierten. Was haben Sie gedacht, als Sie von dem Angriff gehört haben? Betrifft Sie das auch persönlich, weil Sie sich eben auch in verschiedener Art für die Demokratie engagieren?
Natürlich war ich, also wie viele Menschen, total schockiert und entrüstet darüber, dass sowas passiert ist. Und es ist allerdings so eine Sache, ich meine, natürlich unterstützen wir natürlich explizit Projekte, die dem Rechtsruck entgegenwirken wollen und die Demokratiefahne hochhalten. Und da kommt einem schon so ein bisschen der Gedanke, okay, ist man jetzt selber gefährdet? Allerdings muss ich halt sagen, dass wir ja natürlich so ein bisschen in Leipzig auch in so einer Blase leben, wo man sich da relativ sicher fühlt. Allerdings durch unsere Arbeit kriegen wir natürlich von vielen Projekten das Feedback oder mit, dass es gerade im ländlichen Raum, in kleineren Städten eben nicht so ist. Also dass gerade Leute, die queer sind, die People of Color sind, die ihre Subkultur einfach nur leben wollen, alltäglich eben genau diesen Angriffen ausgesetzt sind. Und da, ja, fühle ich mich irgendwie natürlich relativ sicher, aber es ist uns total bewusst, dass das jetzt quasi sich zugespitzt hat und in den Medien ist, aber eben alltäglich im ländlichen Raum passiert.
Also mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die Kommunal- und Europawahlen in Sachsen?
Naja, schon eher zwiegespalten. Wenn man so die Hochrechnungen oder beziehungsweise die Umfragen liest, ist ja immer noch so, dass irgendwie die AfD da sehr gut abschneidet. Allerdings, gerade durch auch die Arbeit mit dem Land in sich e.V., kriegen wir halt mit, wie wahnsinnig viele Leute da aktiv sind und versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Und ich sag mal so, die großen Demonstrationen in den letzten Wochen haben ja auch gezeigt, dass gerade ein Bewusstsein da ist, was vor den Landtagswahlen 2019 nicht ganz so sichtbar war. Und das lässt natürlich hoffen, dass es ja, das Ruder nochmal rumgerissen wird, sage ich mal.
Der Künstler David Schnell über die Plakataktion Mach dein Kreuz. Alle Plakate kann man sich runterladen und ausdrucken unter machdeinkreuz.de. Und vielleicht wäre jetzt der ein oder andere aus Solidarität mit Plakatieren in Sachsen. Herzlichen Dank, Herr Schnell.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Bernard Pivot kam aus einfachen Verhältnissen und wurde zu dem Literaturkritiker Frankreichs. Mit seiner Fernsehsendung Apostrophe hat er Millionen Franzosen zum Lesen gebracht und damit schuf er auch das Vorbild für Marcel Reich-Ranitzkys literarisches Quartett. Beim Original ging es aber meistens etwas lockerer und lustiger zu. 15 Jahre lang war Bernard Pivot Mitglied der Akademie Goncourt, als erster Nichtschriftsteller und 5 Jahre lang sogar ihr Präsident. Heute ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Peter Obern-Halle erinnert an ihn.
Bonsoir à tous. La nouvelle cuisine, les nouveaux philosophes, les nouveaux romantiques.
Wer sich an Bernard Pivot erinnert, muss über die Fernsehsendung Apostrophe sprechen. Wir haben das literarische Quartett, die Schweizer den Literaturclub und Österreich die Sendung Erlesen, aber keines dieser Formate ist so populär, wie es Apostrophe in Frankreich gewesen ist. Die Sendung lief über 15 Jahre, von 1975 bis 1990. Sie wurde jede Woche ausgestrahlt, immer freitags, zur besten Sendezeit und live. Die Zuschauerzahl ging in die Millionen. Ihr Schöpfer war Bernard Pivot. Er war so einflussreich und beliebt, dass sogar ein Buch über ihn geschrieben wurde, der Pivot-Effekt. In Apostrophe wurde nicht nur über Bücher und über Autoren gesprochen, sondern vor allem auch mit ihnen. Und die Gäste kamen nicht nur aus Frankreich, das machte die Sendung auch über die Grenzen des Landes bekannt. Über den Rang der Literatur in seiner Heimat hatte Bernard Pivot vor einigen Jahren gesagt:
Frankreich hat seine Schriftsteller immer enorm hochgeschätzt. Das hat eine lange Tradition. Schon Voltaire oder Victor Hugo wurden als Stars betrachtet. Ludwig XIV. Hat Molière und Racine nach Versailles geholt. Und denken Sie an das berühmte J'accuse von Émile Zola in der Dreyfus-Affäre. Das zieht sich bis heute durch. Ich glaube nicht, dass es ein anderes Land gibt, in dem so viele Intellektuelle auf den Titelseiten der Zeitschriften sind und die sich öffentlich streiten, oft bis zum Exzess.
Pivots illustre Gäste hießen Wladimir Nabokov, Susan Sontag, Georges Simenon, Umberto Eco, Annie Ernaux, Marguerite Duras, Alexander Solzhenitsyn oder Marguerite Yourcenar. Es war ein Schaulaufen weltberühmter Namen. Allein deshalb kann man Pivot nicht mit Marcel Reich-Ranitzky vergleichen, der fast nur deutschsprachige Gäste hatte. Überdies besaß Pivot einen unwiderstehlichen, jungenhaften Charme. Arroganz lag ihm fern. Dass es in Apostrophe auch zu unvorhergesehenen Szenen kam, liegt an der Natur einer Live-Sendung. Der amerikanische Beat-Poet Charles Bukowski zum Beispiel ließ sich mit Wein volllaufen und pöbelte. Pivot meisterte die Situationen entweder mit überlegener Ruhe oder zeittypischem Laissez-faire. So wie den Auftritt von Gabriel Matzneff, der seine Pädophilie, die noch keiner so nannte, also seine Vorliebe für minderjährige Jungen und Mädchen, schon 1974 in einem Buch offenbart hatte. Pivot hatte ihn mehrmals, zuletzt 1990, eingeladen und die einzige, die Maznev damals Kontra gab, war die kanadische Autorin Denise Bombardier. In jener Zeit war die Literatur wichtiger als die Moral, war später Pivots Erklärung. Pivot war unbestechlich und stets gut vorbereitet. Seine Rezensionsexemplare steckten voller Zettelchen, so fand er die Zitate, mit deren Hilfe er seine Fragen stellte.
Ich tue nichts anderes. Ich bin an meinen Leseplatz gefesselt. Ich bin aufgespießt wie ein Schmetterling, aber ich beklage mich nicht. Ich habe es ja so gewollt. Jedenfalls schwöre ich bei allem, was mir heilig ist, dass ich meine ganze Zeit einschließlich der Wochenenden damit verbringe, die Bücher zu lesen, die ich am Freitagabend vorstelle. Damit verbringe ich mein Leben.
Nach Apostrophe leitete er die neue Kultursendung Bouillon de Culture, die nicht ganz so erfolgreich war, aber immerhin auch 10 Jahre lief, bis 2001. Einmal ist Pivot damit sogar in Berlin aufgetreten, im März 1993 in der Deutschen Staatsoper unter den Linden. Das war sicher auch für ihn etwas Besonderes. Bernard Pivot, geboren 1935 in Lyon, kam aus einfachen Verhältnissen. Außer in Französisch und Geschichte war er kein herausragender Schüler. Er hatte in Lyon mit Jura angefangen, ging aber bald nach Paris und besuchte die Hochschule für Journalismus, die er mit 22 mit Auszeichnung abschloss. An der Hochschule lernte er auch seine spätere Frau Monique kennen. Das Paar hat 2 Töchter. Der ehemalige Sportjournalist und Fußballanhänger Pivot schrieb zahlreiche Sachbücher nicht nur über seinen Verein Saint-Étienne, sondern auch über Wörter und Ausdrücke, die vom Aussterben bedroht sind. Sein Steckenpferd war die Rechtschreibung. Seine alljährlich veranstalteten Diktatwettbewerbe wurden in Frankreich zu einem Hit. Er war Redakteur beim Figaro, Chef der Literaturzeitschrift Lire und 15 Jahre lang als erster Nichtschriftsteller Mitglied der Akademie Goncourt, 5 Jahre sogar deren Präsident. In seiner Zeit wurden namhafte Autoren wie Jonathan Littell, Marine Ndiaye, Michel Houellebecq, Matthias Henard oder Leila Slimani mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Eine Herzensangelegenheit war für ihn die franco-kanadische Literatur, die in Frankreich immer ein Schattendasein führte. Gemeinsam mit seiner Tochter Cécile schrieb Bernard Pivot 2018 ein Buch über das Lesen, in dem es unverblümt heißt »Les gens qui lisent« sont moins cons que les autres. Die Leute, die lesen, sind weniger blöd als die anderen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Riedel.
Die Bundesregierung hat die Schließung des arabischen Senders Al Jazeera in Israel kritisiert. Das sei das falsche Signal, erklärte das Auswärtige Amt auf der Plattform X. Eine freie und vielfältige Presselandschaft sei ein wichtiger Grundpfeiler jeder liberalen Demokratie. Die israelische Regierung beschuldigt Al Jazeera, arabische Zuschauerinnen und Zuschauer gegen Israel aufzuhetzen. Der Wissenschaftler Khaled Irgindi vom Middle East Institute in Washington beschreibt die Rolle des Senders so.
Al Jazeera berichtet faktenbasiert, aber mit einer klaren Sympathie für die Palästinenser. Die Reporter zeigen vor allem das humanitäre Leid in Gaza. Während Israel mehr über die Hamas als Feind berichtet, konzentriert sich Al Jazeera mehr auf die Situation der palästinensischen Zivilisten. Sie sind vor Ort in Gaza viel besser vertreten als westliche Medien.
Khaled Irgindi vom Middle East Institute in Washington. In Italien streiken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders RAI. Man lege die Arbeit für 24 Stunden nieder, aus Protest gegen die allgegenwärtige Kontrolle durch die Politik, heißt es auf der deutschsprachigen Webseite des Nachrichtenportals Rai News. Die Streikenden werfen der rechtsgerichteten Partei Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Meloni vor, den Sender zu einem Verlautbarungsorgan machen zu wollen. Sie werden vor allem von der linken Gewerkschaft Usigrai vertreten. Eine andere Gewerkschaft, die eher rechtsgerichtete Unirai, lehnt den Ausstand ab. Das Filmfestival von Cannes, das in einer Woche beginnt, ist von einem Streik bedroht. Eine Generalversammlung des Kollektivs Sous les écrans la Dèche, auf Deutsch unter den Bildschirmen herrscht Ebbe, stimmte für einen Ausstand. Die Mitglieder riefen alle Beschäftigten der Filmfestspiele und der parallelen Sektionen auf, diese zu stören. Eine Sprecherin des Kollektivs erklärte, der Aufruf stelle zwar weder die Eröffnung noch die Veranstaltung selbst in Frage, ein Streik könne jedoch dem Festival schaden. Schlüsselberufe wie Filmvorführer, Programmgestalter, Ticketverkäufer und Gästebetreuer hätten dafür gestimmt. Dem Kollektiv zufolge beklagen die Filmarbeiter und Arbeiterinnen die zunehmende Unsicherheit ihrer Berufe und prangern auch die jüngste Reform der französischen Arbeitslosenversicherung an. Nach ihrer Umwandlung zur Moschee hat eine frühere byzantinische Kirche in Istanbul ihre Türen für muslimische Gläubige geöffnet. Der türkische Präsident Erdogan hatte die Umwandlung der Kirche, deren Ursprünge bis ins 5. Jahrhundert zurückreichen, 2020 angeordnet. Das Gotteshaus war 50 Jahre nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453 zur Moschee umgewidmet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aus dem Sakralbau, der für seine Mosaiken und Fresken berühmt ist, das Karije-Museum.
Die Frage, ob Antizionismus auch gleich Antisemitismus bedeutet, beziehungsweise welche Haltung man zum Zionismus und zum Staat Israel hat, darum wird momentan wieder heftig gestritten, gerade auch in der Kulturszene. Da ist es vielleicht ganz spannend, sich daran zu erinnern, dass die beiden jüdischen Denkerinnen Leni Yachil und Hannah Arendt sich darüber ausgetauscht haben mit einem Briefwechsel. Begonnen haben sie ihn nach dem Eichmann-Prozess Anfang der 1960er Jahre. In diesen Briefen ging es um das Böse, um Eichmann, um den Staat Israel und um die sogenannten Judenräte während der Nazi-Diktatur. Leni Yachil war Verfechterin des Zionismus, Hannah Arendt stand ihm skeptisch bis ablehnend gegenüber. Heute ist dieser Briefwechsel in Berlin in der Mendelssohn-Remise mit verteilten Rollen vorgelesen worden, kommentiert von Christoph Schulte, Professor für jüdische Studien an der Universität Potsdam. Und für uns mit dabei war Sebastian Engelbrecht. Guten Abend.
Guten Abend.
Hannah Arendt ist hierzulande sehr vielen Menschen ein Begriff, aber Leni Yachil ist nicht so populär. Dabei war auch sie eine bedeutende Vordenkerin und Historikerin. Sie hat 1987 das Werk Shoah veröffentlicht und damit viele bisher unbekannte jüdische Quellen in die Holocaust-Forschung gebracht. Hat man heute Abend mehr über sie und ihren Lebensweg erfahren?
Ja, Leni Yachil ist 1912 geboren in Düsseldorf als Helene Westphal. Ihr Vater war Ururenkel des großen Philosophen Moses Mendelssohn und ihre Mutter war eine Tochter von James Simon, also des berühmtesten deutsch-jüdischen Kunstmäzens. Sie studierte an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in den 30er Jahren und emigrierte dann schon 1934 nach Palästina und hat dann studiert an der Hebräischen Universität jüdische Geschichte und hebräische Literatur, also an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Leni Yachil befasste sich als Historikerin vor allem, Sie sagten es, Frau Georges, mit der Shoah und sie wurde dann relativ spät Professorin für Geschichte, ich glaube im Alter schon von 52, Professorin für Geschichte an der Universität Haifa und sie ist 95 Jahre alt geworden, sie starb im Jahr 2007.
Also eine ganz bedeutende Persönlichkeit in Israel. Hannah Arendt wiederum ist in Israel überhaupt nicht beliebt. Wurde heute Abend klar, warum?
Naja, Hannah Arendt sah den Zionismus sehr kritisch. Eigentlich in den 1930er Jahren gehörte sie noch zu den Unterstützerinnen des Zionismus, aber schon bei der Staatsgründung 1948 hat sie sich losgesagt davon. Der Potsdamer Judaist Christoph Schulte erklärte das heute Abend so. Er sagte, viele deutsch-jüdische Zionisten wünschten sich oder hätten sich eben eine Ansiedlung der Juden in Palästina durchaus gewünscht, nicht aber einen jüdischen Staat. Sie hätten den Konflikt mit den arabischen Bewohnern praktisch schon vorausgesehen und ähnlich dachte offenbar Hannah Arendt. Und diese Zionismuskritik ist sicher der Hauptgrund, dass Hannah Arendt in Israel so wenig populär ist.
Worüber haben sich die beiden Frauen denn dann genau ausgetauscht?
Sie schrieben während des Eichmann-Prozesses, der dauerte von April bis Dezember 1961 und auch danach schrieben sie sich noch weiter. Der Prozess ist für sie der Anlass, sich so grundsätzlich zu streiten, eben etwa über die Legitimität oder Richtigkeit des Zionismus. Hannah Arendt hält die Gründung des zionistischen Staates geradezu für Götzendienst. Und hören wir doch mal rein, sie schreibt am 8. Mai 1961 Folgendes an Leni Yachil.
Wovor mir graut, ist einfach, dass dies Volk, dass er doch immerhin mehrere tausend Jahre an Gott, den Gerechten, geglaubt hat, nun anfängt, dasjenige an seiner Religion, was Heinrich Heine mit Recht den altägyptisch ungesunden Glauben genannt hat, festzuhalten, weil es ihm hilft, an das jüdische Volk zu glauben, also an sich selbst. Und dies, mit Verlaub zu sagen, ist wirklicher Götzendienst.
Und auf der anderen Seite, Leni Yachiel, sie hält es für völlig legitim, dass Israel ein Volk unter Völkern ist mit einem eigenen Land und einem eigenen Staat. Das ist also ein Thema, der Zionismus. In dem Briefwechsel geht es aber auch eben aus aktuellem Anlass damals 1961 um die Gestalt Adolf Eichmann. Leni Yachiel, die Zionistin, begrüßt es, dass er am Ende verurteilt und gehängt wird. Hannah Arendt hält den Prozess auch für sinnvoll, aber sie kritisiert, dass Richter und Staatsanwalt Eichmann wie einen Mörder behandeln. Sie sieht ihn eher als ein Rädchen in einem totalitären Staat, als einen kleinen Karrieristen, der gar nicht begriffen hat, was er da als Beamter des Todes eigentlich tut. Für Hannah Arendt war Eichmann ein Biedermann, ein Schreibtischtäter. Und deshalb, weil es so eine banale Figur ist, mit banalen Interessen, Karrierismus, deshalb spricht sie in ihrem Buch auch über den Eichmann-Prozess oder spricht sie über Eichmann eben auch als in diesem Zusammenhang auch von der Banalität des Bösen, was dann auch der Buchtitel geworden ist, des Buches, das sie über den Prozess geschrieben hat.
Und worüber haben die beiden Frauen sich dann letztlich entzweit?
Ja, das Buch Eichmann in Jerusalem von Hannah Arendt erscheint dann ja erst 1963, als Leni Yachiel es liest, in der Vorform des Buches als Gerichtsreportage aus dem New Yorker. Die sind auch erst im Frühjahr 63 erschienen, also als Eichmann längst dann gehängt war. Als sie das also liest, ist sie dann völlig entsetzt über all die Differenzen der Geschichtssicht von Hannah Arendt. Und hören wir mal rein, was Leni Yachiel da an Hannah Arendt schreibt.
Ich möchte eine Frage an Sie richten. Was war, respektive ist, Ihre eigene innerste Absicht, die Sie mit Ihnen verfolgen? Wem glauben Sie damit zu dienen? Der historischen Wahrheit? Der Gerechtigkeit, der Gegenwart oder der Zukunft des deutschen oder des jüdischen Volkes? Oder wollen Sie speziell von dem Letzteren beweisen, dass es nicht wert ist oder geeignet ist, als Volk unter den Völkern zu existieren? Ich frage Sie im Ernst, nicht polemisch. Ich verstehe es nicht.
Ja, da stoßen wirklich zwei jüdische Weltsichten aufeinander, die konträrer kaum sein könnten. Hannah Arendt schreibt ihre Briefe aus New York, aus Basel, aus Athen, aus Frankfurt. Dagegen kommen die von Leni Yachiel fast alle immer aus Jerusalem, von einem Ort. Nur, also hier bildet sich auch in diesem Briefwechsel ein uralter jüdischer Streit ab. Der Streit zwischen der Kosmopolitin Arendt und der Universalistin Arendt auf der einen Seite und dann der Zionistin, der Nationalistin Leni Yachiel. Das ist natürlich irgendwie auch der ganz alte jüdische Streit zwischen Priestertum und Prophetie, zwischen Selbstbehauptung und Selbstkritik. Das ist ein Unterschied, den es eben doch schon seit der Prophetie im Alten Testament gibt und eigentlich auch schon seit Abraham, diese Differenz zwischen Universalismus und Partikularismus.
Ganz kurz noch, hatte man irgendwie eine Art Aha-Effekt heute Abend, wenn man diesen beiden Brief, also diesen beiden Argumenten dieser beiden großen Denkerinnen gelauscht hat? Irgendwie ist es ja doch auch etwas entmutigend zu wissen, dass ja die beiden sich durch Argumente damals nicht überzeugen konnten, nicht zueinander finden konnten. Und wie soll uns das denn dann eigentlich heute gelingen?
Ja, vielleicht kann man diese beiden Situationen aber nicht so direkt aufeinander beziehen. Ich denke, dieser Briefwechsel, der beschreibt einfach eine Grundspannung, die es im Judentum gibt. Hannah Arendt kann man dennoch heute nicht vor den Karren derer spannen, die den Staat Israel grundsätzlich in Frage stellen und ihnen das Existenzrecht absprechen. Das tut sie nicht und das hat sie so nie getan. Und deshalb müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen diesem historisch-philosophischen Dissens der beiden Gelehrten damals und diesem viel existenzielleren Kampf zwischen Israel und seinen antisemitischen Gegnern, der sich heute vor unseren Augen abspielt.
Der Briefwechsel zwischen Leni Yachiel und Hannah Arendt, eine kommentierte Lesung heute in Berlin. Der Abend war eine Koproduktion der Mendelssohn-Gesellschaft und des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Und für uns vor Ort war Sebastian Engelbrecht. Danke dafür.
Gerne.
Als Bulat Okudžava am 9. Mai vor 100 Jahren zur Welt kam, da war das Datum noch nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verknüpft. Sein georgischer Vater wurde im Stalin-Terror erschossen, seine armenische Mutter verbrachte 10 Jahre im Gulag. Die Grausamkeit, die das sowjetische System den Menschen antat, hat er also selbst erfahren. Und auch im Zweiten Weltkrieg musste er als Soldat kämpfen gegen Nazi-Deutschland. Später haben seine ironisch traurigen Lieder die Musikszene zu Sowjetzeiten revolutioniert. Die Tonbänder mit Auftritten von ihm wurden massenhaft kopiert, so wie man auch verbotene Bücher heimlich nachdruckte. Viele seiner regimekritischen Texte haben nichts an Aktualität verloren. Gestern Abend fand im Literarischen Salon in Berlin ein Okudžava-Abend statt. Angela Merkel und Wolf Biermann waren auch anwesend und es wurden 2 neue Bücher vorgestellt. Für uns war Sabine Adler dabei.
Alle herzlich willkommen. Zählen Sie nicht alle auf. Ich werde euch auch jetzt nicht alle einzeln vorstellen.
Nein, auch nicht Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im brechend vollen Salon kaum auszumachen ist.
Und besonders begrüße ich natürlich unsere...
Nein, nicht Deutschlands erste Kanzlerin.
Besonders begrüße ich natürlich unsere Katja. Katja Lebedeva, Professorin.
Und Übersetzerin. Die allein, mehr als die älteren Semester hier zusammen, über Bulat Okudžava weiß, den regimekritischen Moskauer Dichter, Liedermacher und Romanautor. Anlässlich seines 100. Geburtstages am 9. Mai stellen die Übersetzerin Jekaterina Lebedeva und Interpret Eckhard Maas 2 neue Bücher über den Künstler vor, der die sowjetische Gitarrenlyrik mitbegründete.
Also es tut mir leid, dass ihr so eng euch auf den Kirchenbänken des Naumburger Doms quetschen müsst.
Die hat der Pfarrersohn Maas, der seinen literarischen Salon im Prenzlauer Berg schon seit DDR-Zeiten betreibt, aus seiner Heimatstadt Naumburg mit nach Berlin genommen. Etliche, die sich noch als DDR-Bürgerrechtler hier versammelten, sind heute wieder da. Dazu russische Muttersprachlerinnen, die in das in der sowjetischen Dissidentenszene populäre Lied vom Moskauer Arbat sofort einstimmen. Ach, Arbat, Die Gitarrenlyrik stand in der UdSSR im scharfen Kontrast zur künstlich munteren, heroischen Staatskultur. Wenn ein Lied von der persönlichen Trauer erzählte, wurde das als politische Provokation aufgefasst. Bulat Okudžava provozierte demnach oft, denn als Kind fehlten ihm die Eltern. Der Vater, der 1937 während des Stalin-Terrors erschossen worden war und dessen Mutter im Gulag saß. Wolf Biermann machte Bulat Okudžavas Lieder auch in der DDR bekannt. Wie Kanzlerin Merkel sitzt Biermann unauffällig im Publikum. Als ihm die Gitarre gereicht wird, ein Instrument, das in der Sowjetunion als Symbol der Gaunerwelt verfemt war, lässt sich Biermann nicht lange bitten, singt das Lied von der ersten Liebe, dem ersten Krieg, dem ersten Verrat.
Ach, der erste Krieg, da ist keiner schuld. Der zweite Krieg, da hat einer schuld. Doch der dritte Krieg ist schon meine Schuld, ist ja meine Schuld, meine Mordsgeduld. Doch der dritte Krieg ist schon meine Schuld, ist ja meine Schuld, meine Mordsgeduld.
Auf Russisch stammt es von Bulat Okudžava, auf Deutsch von Wolf Biermann, den das DDR-Regime ausgebürgert hatte.
Ja, das nächste Lied ist einer hochstehenden Dame gewidmet. Man hat nicht genau herausgefunden, wer es war. Eine der Zarinnen oder eine der Ehefrauen der ersten Sekretärin oder die Bundeskanzlerin. Jedenfalls das Liebste von Italien.
Es sind die Lieder Bulat Okudžavas, die lange nicht im Radio oder Fernsehen zu hören waren und sich dennoch dank heimlicher Tonbandmitschnitte in der UdSSR millionenfach verbreiteten. Angela Merkel hat sie auf ihren Sowjetreisen oft gehört. 50 Liedtexte aus der Übersetzung des Interpreten Eckhard Maas umfasst das neue Buch Bulat Okudžava, mein Jahrhundert, Lieder und Gedichte des Lukas Verlages, in dem Jekaterina Lebedeva auch die Geschichte der subversiven Sowjetlyrik nachzeichnet. Die Professorin für Übersetzungswissenschaften ist zudem die Herausgeberin einer Abenteuergeschichte für Kinder, die der 1997 gestorbene Dichter in Briefen an seinen Sohn geschrieben und mit witzigen Zeichnungen illustriert hat. Die sind so klein, dass niemand im Publikum sie auf die Entfernung erkennt. Merkels Rat: das Buch kaufen. Die liebevoll gestaltete Ausgabe im Leihverlag ist ein spätes, aber umso schöneres Geburtstagsgeschenk für den Dichter, der Michail Gorbatschows Perestroika und Glasnost in der UdSSR mit auf den Weg verhalf.
Sabine Adler über einen Bulat Okudžava-Abend in Berlin. Und alle, die den Liedermacher nochmal neu entdecken wollen, können das jetzt mit dem Buch Bulat Okudžava, mein Jahrhundert, Lieder und Gedichte im Lukas Verlag. Ob die Lieder der Songwriter unserer Zeit einmal so zeitlos sein werden wie die von Bulat Okudžava, die Feuilletons von morgen, lassen daran zweifeln. Gregor Sander hat sie für uns gelesen.
Müssen wir uns um die Musik Sorgen machen? Vielleicht, wenn wir dem Berliner Tagesspiegel Glauben schenken. Stars als KI? Viele klingen jetzt schon wie Maschinen, poltert Nadine Lange in der Überschrift und berichtet dann von der britischen Sängerin FKA Twigs, dass ihre Kommunikation mit Fans und Presse zukünftig eine KI übernehmen wird. Seit einem Jahr trainiere sie eine Deepfake-Version ihrer selbst, die dann sogar auf Französisch, Koreanisch oder Japanisch für sie sprechen könne. Singen will FKA Twigs allerdings weiter selber. Ob sie es so in die von Michael Pilz in der Tageszeitung Die Welt aufgestellte Gruppe der größten Popstars weltweit schafft? Die Big Four veröffentlichen im Frühjahr 2024 ihre neuen Alben, schreibt Pilz. Beyoncé liest ihrem Volk als schwarze Amerikanerin mit Cowboy Carter die Leviten. Taylor Swift stellt mit The Tortured Poets Department alles in den Schatten, einfach weil sie Taylor Swift ist. Billie Eilish stimmt die Welt auf Hit Me Hard and Soft ein, indem sie in Interviews ihre Masturbationsgewohnheiten erörtert. Wer mitgezählt hat, wird feststellen, dass noch ein Platz fehlt in den Big Four des Michael Pilz, den er an Dua Lipa vergibt. Von ihrem neuen Album schwärmt er so. Dua Lipa singt 11 Songs auf Radical Optimism, die alles und nichts bedeuten könnten, was die Stücke umso schöner strahlen lässt und auch die Sängerin hinter den Songs, den Videos und den Insta-Filtern interessanter macht. Wer es etwas konkreter und weiter weg von einer KI haben möchte, dem sei die Frankfurter Allgemeine Zeitung empfohlen, die ein ganzseitiges Interview mit Reinhard May abdruckt. Der Liedermacher antwortet auf Tillmann Speckelsens Gretchenfrage der Produktion, zuerst Text oder Musik, wie folgt. Immer der Text. Ich möchte eine Geschichte erzählen und wenn ich sie fertig habe, dann möchte ich sie mit Musik erzählen. Ein Gedicht ist eine tolle Sache, aber wenn man es singen kann, kommt einfach noch eine Dimension mehr dazu. Allerdings hatte der 81-Jährige bei der Produktion seines neuen Albums Nach Hause auch den folgenden Gedanken. Leonard Cohen ist gestorben, Gordon Lightfoot, all meine Lehrmeister. Und jetzt? An dieser Stelle möchten wir vielleicht noch einmal auf die KI zurückkommen, denn Hannah Lühmann hat sich für die Welt einem Chatbot ausgesetzt, der nichts mit Musik, sondern etwas mit der zwischenmenschlichen Beziehung zu tun hat. Ein neuer KI-Bot namens Angry Girlfriend soll Männern Empathie beibringen. Das könnte eine gute Sache oder der Beginn eines Aufstands sein, vermutet sie schon in der Überschrift, um dann den Bot oder in diesem Fall vielleicht die Bot so zu erklären. Das Angebot des Chatbots besteht darin, dass man mit einer weiblichen künstlichen Intelligenz chatten kann, die zu Beginn der Unterhaltung wahnsinnig wütend auf einen ist. Wütend ist die KI, weil die Testperson entweder auf einer Party eine andere Frau zu lange angestarrt hat, den Valentinstag vergaß oder das sehr alltägliche Problem hat, dass Ehefrau und Mutter in einen Fluss fallen und der Testmann zuerst die Mutter rettet. Hanna Lühmann beruhigt die KI sehr erfolgreich, fragt sich aber, stecken in der Konzeption dieser App nicht unzählige sexistische Grundannahmen über Frauen? Die Frau, der dunkle Kontinent, der nicht zu entschlüsseln sei, dem man aber, ähnlich der Erforschung tierischer Verhaltensmuster, zumindest irgendwie beikommen kann, wenn man die Zauberwörter kennt? Die letzten Worte unserer Kulturpresseschau sollen heute Cesar Luis Menotti gehören, dem argentinischen Fußballweltmeistertrainer von 1978, der am Sonntag 85-jährig gestorben ist. Gerhard Matzig nennt ihn in der Süddeutschen Zeitung einen Poeten, Philosophen und Ästheten und zitiert ihn dann wie folgt: Wir werden gewinnen, gerade weil wir schöner spielen als der Gegner. Wenn es nur um das Ergebnis ginge, könnten wir auch eine Münze werfen.
In diesem Sinne gewinnen wir hier in Fazit jeden Tag. Das war Gregor Sander mit der Kulturpresseschau und das war Fazit von heute. Mein Name ist Elena Gorges.